Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und Datenschützerin und berichte zusammen mit ganz wunderbaren Gästen monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute darf ich eine ganz besondere Gästin begrüßen und kann nur sagen, alle die den Podcast verfolgen und sich schon immer gefragt haben, welchen Baustein haben wir wahrscheinlich einfach stiefmütterlich behandelt, und es wird höchste Zeit, und zwar ein historischer Blick mit Zukunftsoptionen und Blicken zusammen mit einer der führenden, aus meiner ganz persönlichen Sicht, Datenschützerinnen unserer Republik. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gisela Wild.
Ja, guten Abend.
Hallo. Für alle, die Sie nicht kennen, würde ich Sie gerne einmal ein bisschen vorstellen, um einen ganz, ganz kleinen Einblick zu geben, wer Sie sind. Und ganz ehrlich, liebe Hörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Sie nicht kennt, da habt ihr wirklich was verpasst. Also das kann eigentlich nicht sein. Ich bin nicht sicher, ob ich das nicht euch vielleicht ein bisschen übel nehme. Aber ich will mal nicht so sein und dementsprechend wenigstens ein paar Worte. Frau Wild ist 1932 in Bad Warnburg geboren und ist dann nach Deutschland gekommen. Und Sie haben, wenn ich es richtig weiß, Anfang der 1950er Jahre in Freiburg Rechtswissenschaft studiert und wurden dort 1960 auch promoviert in Freiburg, wenn ich das richtig weiß.
Ja. Sie sind nicht im Datenschutz.
Nicht im Datenschutz. Wichtig. Und Sie sind seit 1961 auch zugelassene Rechtsanwältin, wie ich einem vorherigen Interview entnehmen konnte. Das sind Sie auch weiterhin, soweit ich auch das richtig alles erlesen habe. Wobei ich fairerweise sagen muss, nachdem ich ein Interview mit Ihnen gelesen habe, in dem Sie explizit gesagt haben, man darf den Informationen aus dem Internet nicht allen trauen, zum Teil stimmte wohl Ihr Wikipedia-Eintrag nicht mal, bin ich natürlich etwas vorsichtig geworden,
was ich
als Wahrheit unterstelle. Ja. Weiß aber, dass Sie die erste weibliche Partnerin der Vorgängerkanzlei von Taylor Wessing waren. Überhaupt, also vielleicht auch nochmal zur Einsortierung. Überhaupt, ich glaube, da zu damaliger Zeit gab es vielleicht ein bisschen mehr als ein Dutzend zugelassener Rechtsanwältinnen in Hamburg zu der Zeit, in denen Sie diesen Schritt gemacht haben. Spannend finde ich auch, dass Sie 2005 mathematisch begabtere Zuhörerinnen und Zuhörer können gerne auch mal ausrechnen, welche Seniorität sie erreicht hatten. Sind sie noch Richterin geworden am Hamburger Verfassungsgericht?
Ja.
Und zudem, und nicht, dass das nicht einfach nicht schon beeindruckend genug wäre, setzen sie sich für liberale Politik ein und streiten da immer noch gerne für liberale Werte. Es ist eindeutig natürlich in diesem Podcast hervorzuheben, dass sie, und für alle Datenschützer unter euch, und deswegen habe ich das gesagt, also es ist echt eine Schande, wenn ihr sie nicht kennt. Sie sind eine der Rechtsanwältinnen gewesen, die 1983 das wahrscheinlich bekannteste datenschutzrechtliche Urteil erstritten haben, nämlich das Volkszählungsurteil. Und jetzt haben Sie Zeit für mich, für uns.
Ja, das ist richtig. Das Volkszählungsurteil, überhaupt diese ganze Volkszählungssache, war schon ein riesiges Ereignis. Und eigentlich betrachte ich es immer als eine Sternstunde meines Lebens, meines Anwaltslebens, aber auch generell. Es ist, ohne mich gäbe es dieses Urteil gar nicht.
Nein.
Weil ich es einfach an diesem Tag, an dem einen einzigen Tag gepackt habe, gemerkt habe, da muss was passieren. Und gesagt habe, jetzt los. Und habe dann meine Freundin und Partnerin Maja Stadler-Euler gewinnen können am nächsten Tag, die boykottieren wollte und sagte, Quatsch, boykottieren, das ist nichts, das ist rechtswidrig. Wir gehen den Weg der Verfassung und da ist die einzige Möglichkeit, was zu machen, die Verfassungsbeschwerde. Ja. Das haben nicht alle so gesehen. Manche haben dann also auch erklärt, das sei Verrat und überhaupt, es war unerhört, ein Gesetz, das von allen genehmigt war und mit großer Mehrheit genehmigt worden ist, dass das hier angefochten werden sollte von so zwei Anwältinnen auf einmal, war also stand das ganze Kopf. Mhm. Aber wie gesagt, es hat ja geklappt. Und in dem Augenblick, in dem man Erfolg hat, da sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Und auf einmal diejenigen, die bisher gesagt haben, das ist ja furchtbar, das ist ja Verrat, die haben plötzlich gesagt, nein, das ist genau das Richtige. Als die Volkszählung angehalten wurde, am 13. April 1983, da sind wir am nächsten Tag, Maja und ich, mit dem Zug nach Hause gefahren und wir sind also fast wie Göttinnen verehrt worden. Es war wirklich, wir sind die Rheinstrecke lang gefahren und die Leute sind teilweise gekommen, nur um vorbeizugehen, weil bei uns, wir sitzen also damit in dem Zug. Das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Mhm. Und wie gesagt, es vergeht auch dann wieder schnell, wenn man in die Niederung der Politik kommt.
Naja, es ist ja durchaus bemerkenswert, dass wir in einer politischen Lage waren, die ja, also zwar die in der Bevölkerung, es gab verschiedene Gruppierungen, die sich ganz klar gegen das Volkszählungsgesetz eben positioniert haben und auch deutlich medienwirksam, also auch hier vorgegangen sind, aber politisch betrachtet bestand ja ein Konsens. Und beziehungsweise nur aus Hamburg gab es letztendlich kritische Stimmen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber insgesamt war man ja in einer Situation, in der man davon ausging, dass wir ein verfassungsmäßiges Gesetz hätten. Und dann kommen Sie.
Ja, eben, Sie haben es alle nicht so richtig verstanden, was da falsch sein soll. Zumal ja die Tendenz war, ich habe gar nichts zu verbergen. Mhm. Und man dachte, warum macht man überhaupt das Ganze? Weil der normale Mensch ja nicht darüber nachgedacht hat, wie das alles miteinander verwoben ist und vor allen Dingen, was die neuen Techniken verändert haben und nun plötzlich ermöglicht haben, dass in kürzester Zeit alle Daten erfasst, zusammengeführt, geteilt, vermischt werden und verschickt werden und man auf einmal eine vollkommen andere Situation hat, als man sie kannte vorher im analogen Bereich oder auch noch heute kennt im analogen Bereich. Das ist ja der große Unterschied zwischen diesen beiden Techniken. Ja. Und erst in dem Augenblick, in dem das erkannt worden ist, ist auch erkannt worden, was das für eine Bedeutung hat, der Datenschutz. Wir haben damals Datenschützer gehabt, die haben, eigentlich sind wir von allen Datenschützern auch sehr kritisch betrachtet worden. Mhm. Und es gab eigentlich nur ganz wenige, die dem zugestimmt haben. Übrigens, Hamburg war da an erster Stelle. Mhm. Hamburg hat uns in diesem voll unterstützt. Mhm. Das finde ich nach wie vor gut und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird.
Ja.
Aber es ist schon das Entscheidende zu erkennen, was diese neuen Techniken bewirken, das war im allgemeinen Bewusstsein noch nicht vorhanden. Mhm. Und mir erschien es ja auch zunächst, warum macht man das? Und ich habe hier dann auch meinen Sohn gefragt. Er hat mir gesagt, also er verstehe nicht, dass ich das mich schon längst darum gekümmert hätte. Ja, ich habe das auch nicht gesehen. Mhm. Aber in dem Augenblick, in dem ich es erkannt habe, kam auch alles wieder aus der Vergangenheit, was ich an Science Fiction schon gelesen habe mit großer Begeisterung. Und ich habe mir gedacht, also wenn das tatsächlich so ist, wie es sein könnte, wie es da beschrieben wird, dass man das alles auf einmal mit in solcher Geschwindigkeit zusammenführen kann, dann muss da was passieren. Kurzum, also ich war jedenfalls in die Fahrt, diese eine Nacht war das, da habe ich mich nur mit dem Thema beschäftigt, was machen wir denn jetzt, damit es legal ist. Und am nächsten Morgen, wie gesagt, war ich entschlossen, ich mache auf jeden Fall eine Verfassungsbeschwerde und habe dann aber natürlich mich gefreut, dass dann meine Freundin gesagt hat, da macht sie mit.
Und
denn zu zweit geht sowas noch viel besser, als wenn man das alleine macht.
Ja, das ist ja auch keine Kleinigkeit. Also die formalen Vorgaben, die inhaltliche Argumentation, aber auch in einer Situation, in der man sich ja ein Stück weit auch gegen eine breite politische Masse stellt, das ist ja auch herausfordernd. Da
ja, zumal unsere Kanzlei nicht gerade begeistert war von unserem Gedanken, obwohl wir schon vorsichtig waren und nicht etwa für die ganze Sozietät das in Anspruch genommen haben, sondern schönartig gesondert drüber geschrieben haben, entweder Gisela Wild oder Maja Stadler-Euler in Sozietät, damit man deutlich erkennen konnte, dass eine Verfassungsbeschwerde, die nur in unserem Namen erfolgt.
Ich frage das einfach mal, also in so einer Situation, also Sie müssen ja geradezu leidenschaftlich an das Thema gegangen sein. Das geht ja gar nicht anders, denn die Widerstände waren ja auch da. Waren Sie überzeugt, dass es klappt?
Also es ist ja immer solche Sache. Eigentlich muss man von einer Sache immer überzeugt sein, wenn man sie mit einigem Elan betreibt. Mhm. Wie gesagt, diese eine Nacht hat mich ja derartig damit beschäftigt, dass ich wirklich der Meinung war, das muss gemacht werden. Mhm. Das war das Erste. Ob es gelingt, ist eine andere Frage, aber das muss gemacht werden. Und damit war das für mich gelaufen. Was das für Schwierigkeiten gemacht hätte, wenn wir das verloren hätten. Mhm. An das habe ich überhaupt nicht gedacht. Da darf man auch nicht denken, sondern da muss man, so wie man Wahlen gewinnen will, muss man auch erstmal überzeugt sein, dass man gut ist und dass das, was man vertritt.
Mhm. Ich frage das nur so neugierig, weil alleine überhaupt, also diesen Weg zu begehen, also für viele Juristinnen und Juristen ist das ja also eine enorme Herausforderung. Und wenn man sich anschaut, was so eingereicht wird, also womit sich das Bundesverfassungsgericht eben beschäftigen muss und was letztendlich überhaupt, also die formalen Hürden nimmt und eben auch überhaupt die Schritte nimmt. Und man muss ja fairerweise sagen, also sie sind hier eingeschlagen mit einem Wumms. Also das Volkszählungsgesetz wurde nun erst einmal ausgesetzt. Also die Volkszählung, die geplant war ja dann, die wurde ja erst einmal verschoben auf ungewiss. Ich meine, bis es dann zur Verhandlung kam. Also alleine das überhaupt schon zu erreichen, also auch diesen.
Das war schon ein großer Erfolg, dass dies angehalten wurde, beziehungsweise also da haben wir allerdings auch, kleine Legende am Rande, Rechnungen von Bürgern bekommen, was das alles gekostet hätte und wir müssten nun die Milliarden bezahlen, die dafür aufgewandt worden sind, dass das alles jetzt für nichts war.
Ja, naja gut, es gab Leute, die daran beteiligt waren, die dort Aufgaben hatten. Die waren wahrscheinlich im allerersten Moment nicht so glücklich, als man ihnen gesagt hat, so findet das jetzt nicht statt.
Ja.
Unabhängig von irgendeiner Überzeugung.
Also langsam haben es ja dann doch immer mehr und mehr gelernt. Und ich meine, es sind natürlich auch ganze Gruppen aufgetreten. Wir sind beispielsweise gefragt worden, ob wir nicht auch andere vertreten würden. Mhm. Also Bürger einfach, die sich an uns gewandt haben. Und wir sollten die also mit aufnehmen in unsere. Da haben wir gesagt, wir können nicht jetzt hier für, 50, 100 oder noch mehr prozessieren, sondern wir machen es ganz anders. Und ich habe eine Verfassungsbeschwerde, einen Entwurf entwickelt, der genau ausgerichtet war, wie eine Verfassungsbeschwerde aussehen muss, damit sie den Mindestanforderungen gerecht wird. Und dann haben wir das verschickt und siehe da, das muss in einer solchen Vielzahl vervielfältigt worden sein. Insbesondere gab es da in Bremen ein Nest, was ganz intensiv war und noch, ich kann es gar nicht überschauen. Jedenfalls rief eines Tages bei uns der Verwaltungsdirektor vom Bundesverfassungsgericht an und fragte die beiden Klägerinnen, ob er recht vermutete, dass diese ganzen Verfassungsbeschwerden auf uns zurückzuführen sind. Und da haben wir gesagt, ja. Und hat er gesagt, das sei verfassungswidrig, was wir da machen. Da habe ich gesagt, dann lesen Sie mal das Urteil Bundesverfassungsgericht nur mal sowieso. Genau nach diesem Muster ist es gemacht worden. Und da sagte er, ja, also sagen Sie allen, es ist nicht mehr notwendig, es einzulegen. Das Verfassungsgericht sehe, dass das ein allgemeines Thema sei. Mhm. Und wenn es entscheide, dann entscheide es für alle Bürger.
Ja, tatsächlich liest man das sogar aus dem Urteil raus. Also die Richterinnen und Richter haben das ja sogar gewürdigt, dass das in einer Vielzahl bei ihnen eingegangen ist. Also sie haben da jetzt nicht ihnen da quasi den schwarzen Peter irgendwie zugeschoben und gesagt, na was haben sie denn da gemacht? Also so ja nicht, aber gewürdigt wurde es, dass es eben nicht nur von ihnen, sondern eben, dass es eine Gemeinschaft oder eine breitere Masse da in der Bürgerinnen und Bürger gibt. Mhm, ganz klar. Und ich versuche mir so vorzustellen, nun nach heutigem Standard, wahrscheinlich wäre das, also heute würde man wahrscheinlich sagen, das würde dann viral gehen. Also alle Medien würden darüber berichten. Wie war denn Ihre Wahrnehmung zu der Zeit? War das etwas, was dann auch, also als Welle, da kommt jemand und sagt, das ist nicht in Ordnung, so auch in der breiteren Medienlandschaft zu finden?
Ach doch, das hat dann, als es dann angenommen worden ist vom Bundesverfassungsgericht, da hat es natürlich eine Aufmerksamkeit bekommen, auch innerhalb der Medien, aller Medien, Printmedien und auch
die ganzen digitalen Medien?
Also kurzum, da war das also dann, ja, ganz große Teilnahme und ich habe eine große Kiste, da habe ich alles, was ich erreicht habe oder was mir auch zugeschickt worden ist, das habe ich alles in die Kiste gelegt und irgendwann eines Tages werde ich diese Kiste dem Bundesarchiv übermitteln, damit sie das, können die dann aussortieren, was sie dann behalten wollen und was nicht.
Es sind ja auch ganz wunderbare Erinnerungsstücke.
Also ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich es mir anschaue und was da alles dazu gesagt worden ist. Vor allen Dingen, es hat sich dann im Laufe der Zeit eben die Meinung auch geändert. Es sind eben dann auch viele erst wach geworden. Mhm. Und gerade von den Datenschützern, die gab es ja noch gar nicht in diesem Sinne, wie sie es seit der Zeit gegeben hat, aber immerhin, ja, die haben auch selbst erstmal festgestellt, wie wichtig der Datenschutz ist. Ja. Zuerst haben sie alle die Bundesregierung unterstützt. Mhm. Und als das Urteil ergangen ist, da war es auf einmal, ja, da waren wir plötzlich die Königinnen des Datenschutzes.
Ja, ich glaube, also eine Adelung quasi in diesem Bereich, das ist aber auch verdient. Denn sie haben ja die Fragen gestellt, ich glaube, vor denen sich andere entweder weggeduckt haben oder sich diese Fragen gar nicht erst ergeben haben. Denn wir reden ja, und das ist ja einfach auch mal einmal einzusortieren, wir reden mit diesem Urteil, hat das Bundesverfassungsgericht die Begrifflichkeit, beziehungsweise das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geprägt und auch quasi daran entwickelt. Also eine Verbindung zu Artikel 2 und 1, quasi aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Verbindung mit der Würde des Menschen. Aber so haben Sie ja schon argumentiert, ohne dass es das gab. Also das heißt, das ist ja durchaus sichtbar gewesen.
Also ich habe ja schon immer Presserecht gemacht und deshalb auch Persönlichkeitsrecht. Und deshalb war also das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Menschenwürde war schon lange ein Thema von mir. Mhm. Aber eben ein Thema im analogen Bereich und nicht im digitalen. Und zum Digitalen musste ich auch ständig dazulernen. Und wir haben ja einen Professor Brunstein, dann hatte ich einen Parteifreund, der gesagt hat, er wolle mir erstmal klar machen, auf was ich achten müsste. Und so bin ich auch erst lang da unten dann auch noch andere. Es sind ja dann viele da, die einem das beibringen oder beizubringen versuchen. Wenn man aufnahmewillig ist, dann freut man sich über jede solche Hinweise und entwickelt natürlich auch ein immer breiteres Bewusstsein. Mhm. Und so hat sich auch meines Erachtens in der ganzen Bundesrepublik dieses Bewusstsein so durchgesetzt, dass es ja nochmal einen zweiten Anlauf gegeben hat, 1987, an dem schon auch ganz viele beteiligt waren. Fast mehr als bei der ersten Volkszählung. Aber man wollte nicht mehr überwacht werden.
Ja.
Aber dass man überwacht werden kann, in welchem Umfang man überwacht werden kann, mit welcher Geschwindigkeit, das war eben was ganz Neues.
Ja. Wenn ich einmal noch, Sie haben es eben selber auch gesagt, also dass Sie im Presserecht quasi zu Hause waren und auch im Urheberrecht, ist das für Sie eine ganz natürliche Verbindung zum Datenschutz?
Oder also Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Selbstbestimmung und die Menschenwürde, das gehört eigentlich alles zusammen und das steht unter dem Verfassungsschutz, steht zwar in verschiedenen Paragraphen, aber in Artikeln, aber jedenfalls ist gehört, also wenn man das Persönlichkeitsrecht schon als Presserecht verfolgt hat, dann lag das eigentlich nahe, das auch zu übertragen.
Weil ich glaube, heute ist, glaube ich, Datenschutz eine feste Größe, sowohl in der Gesellschaft als auch im juristischen Verständnis. Wenn Sie mich fragen, kann das ruhig auch gern noch ein bisschen mehr sein, auch in der juristischen Ausbildung. Aber das Verständnis ist ein ganz anderes, als es das zum damaligen Zeitpunkt war. Also wenn man so wie ich darauf quasi historisch guckt, habe ich manchmal den Eindruck, dass es mir eine Randerscheinung war. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann klingt das eher wie ein Selbstverständnis. Wenn Sie das so beschreiben oder
ein Selbstverständnis, also für mich war das ein Selbstverständnis.
Ja, so höre ich es raus.
Für mich war das ein Selbstverständnis und auch jeder, der sich bei mir wegen Verletzung durch die Presse oder durch Rundfunk oder was an mich gewandt hat. Ich habe immer, das Persönlichkeitsrecht ist das A und O. Hm. Ja. Das Persönlichkeitsrecht ist eigentlich die Menschenwürde.
Ja. Ich habe noch einen kleinen, das ist ein leicht philosophischer Ausflug, weil ich persönlich, mein Lieblingsbuch, seitdem ich heranwachsen bin, ist 1984 von Orwell. Das hat mich schwer beeindruckt als Mädchen. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch gar kein Wunder, dass ich im Datenschutz gelandet bin. Manchmal denke ich, das ist alles so gekommen, wie es so sollte. Wenn man sich die Entwicklung heute anschaut, denken Sie, dass das eher, also ich habe es immer natürlich als eine bedrückende Dystopie empfunden, dieses Buch. Auf der anderen Seite wirken viele Teile fast schon hellseherisch. Gehen wir immer mehr zum gläsernen Bürger oder grenzen wir uns mittlerweile besser ab, weil wir die richtigen Fragen stellen?
Also ich sehe eigentlich doch viele Hürden, die vorhanden sind. Und zwar einfach deshalb, immerfort wird abgefragt. Was passiert denn dann mit den Daten, die da abgefragt werden? Wo kommen sie hin? Ich habe ohnehin schon damals, als das kam und die Gründer von diesen jetzigen Tech-Konzernen, die haben ja das vom Himmel herunter gelobt und gesagt, ihr könnt also, was ihr jetzt alles für Möglichkeiten habt und euch untereinander verbinden könnt und ihr könnt unmittelbar kommunizieren und was alles. Also die haben ja wirklich das Paradies geradezu beschworen. Und wenn man die ersten Datenschutzbestimmungen, also die ersten Geschäftsbedingungen liest, dann stehen eigentlich nur solche schönen Töne drin, wozu man seine Zustimmung geben soll, weil es ja alles nur zu unserem Nutzen ist. Mhm. Wenn man sich das dann angeguckt hat und wenn man sich vor allen Dingen rückwärts anguckt, war das ja nicht nur, um das Ganze zu entwickeln und zu betreiben und die Algorithmen auch entsprechend zu setzen, sondern irgendwie hatte ich immer das Gefühl, allerdings auch unter Orwells Vorstellungen natürlich geprägt. Ich hatte immer das Gefühl, die müssen mit den Daten noch was anderes machen, als nur die technischen Geräte entwickeln. Mhm. Und man sieht ja jetzt nachträglich, jetzt so viele Jahre danach, ist herausgekommen, dass die das alles schon fröhlich genutzt haben, um das KI so aufzubauen und so zu entwickeln, wie es ist. Und nun ist endlich die Katze aus dem Sack. Und man weiß, und trotzdem, jetzt wird ja noch mehr und noch mehr und noch mehr Daten, alles nur Daten und sie fragen nicht. Ja. Jetzt mal ganz abgesehen davon vom Urheberrecht, die ganzen Dinge, die sie genommen haben und Google, die das eben alle Bibliotheken einfach abgescannt haben, um sie einzusetzen, ohne zu fragen, ohne sich die Rechte geben zu lassen. Und nicht nur diese, sondern ja auch für Musik und was alles ist in der ganzen Breite. Sie haben nie gefragt, sie haben es einfach gemacht. Und deshalb finde ich auch so gut, das Buch, was ich hier habe, nämlich Der Datenraub, der das eben darstellt als den neuen Kolonialismus. Denn so wie die Kolonialisten gekommen sind und gesagt haben, ihr seid ja so viel dümmer, ihr könnt das noch nicht so gut, das müssen wir es euch erstmal beibringen. Und haben dann im Grunde genommen ihnen alles weggenommen und zu sich in ihre Länder gebracht. So ist es auch so, die Google und Facebook und wie sie alle damals dabei waren, die haben einfach genommen, was sie bekommen haben. Und wenn sie, und haben aber gesagt, nein, wir machen das nur zu eurem Guten. Und wenn sie dann darauf hingewiesen worden sind, dass das gar nicht zum Guten ist, sondern was sie damit alles gemacht haben, da haben sie immer gesagt, ja, Entschuldigung, ja, das tut uns aber leid. Und dann war es das damit und das nächste Mal wurde eben weitergemacht. Und so ist es ja auch heute noch. Es wird ja auch heute noch so gehandhabt, die Großen machen, was sie wollen.
Ja.
Und wir sind im Augenblick nicht dabei, das anzuhalten, weil wir nämlich ein Manko haben im Kartellrecht. Monopole zu zerschlagen, wenn sie zu stark werden. Mhm. Oder auch zu hindern, dass solche Monopole entstehen. Mhm. Und da hat auch leider das deutsche Kartellrecht nicht gewirkt. Und da muss was passieren. Denn so geht es nicht weiter. Man weiß natürlich nicht, was jetzt in Amerika geschehen wird mit Trump. Möglicherweise wird jetzt alles noch auf den Kopf gestellt. Aber auf jeden Fall, nachdem Herr Musk sich ja so darum kümmert, scheint es mir, dass die und alle sich dem angeschlossen haben und allen plötzlich dem Präsidenten zu Füßen liegen. Die erhoffen sich davon, neue Gesetze, nicht etwa Monopole zu verhindern, sondern neue Gesetze, die ihnen neue Chancen geben, neue Entwicklungsmöglichkeiten, die sie dann wahrhaben wollen, an dem dann ja der Präsident vielleicht beteiligt ist und sie selber auch wieder. Also das ist, wir müssen das hochkritisch betrachten.
Ja, und es wiederholt sich ja durchaus auch. Also zuvor, wenn man gerade die Tech-Giganten einfach sich anschaut, es war über Jahre im Gespräch, natürlich machen die noch andere Dinge mit den Daten, bis dann ganz klar wurde, dass sie die monetarisieren, für Werbezwecke, um Profile zu bilden. Und alle waren ganz überrascht. Also es ging ein Raunen durch Gesellschaft und Medien. Mensch, das haben wir jetzt aber doch nicht erwartet. Also was natürlich totaler Quatsch war, weil die Sachen waren offensichtlich. Und dann war aber das Kind quasi in den Brunnen gefallen.
Ja.
Dann haben wir regulativ darauf Einfluss genommen, ganz maßgeblich durch die Datenschutzgrundverordnung und versuchen seitdem das irgendwie wieder heile zu machen. Jetzt haben wir das Ganze aber eigentlich schon wieder. Man kann also quasi sagen, in kürzester Zeit historisch wiederholt sich das genau so, wie Sie es beschreiben, eben auch für die Verwendung von eben den ganzen Testdaten im Rahmen von künstlicher Intelligenz. Das Gleiche gefühlt in Grün nochmal.
Ja.
Und alle sind wieder ganz überrascht, echauffiert und nun müsse man ja wieder, also in kürzester Zeit, das darf man ja nicht vergessen, wir reden hier ja nicht mal von einem Jahrzehnt, wieder regulativ entgegenwirken. Nicht, weil ich gegen die regulative Entgegenwirkung bin, das meine ich nicht. Ich will nur sagen, es dürfte eigentlich keine Überraschung mehr sein. Man könne es unterstellen.
Das Entgegenwirken, also im Grunde genommen sind diese fünf Großen sind so stark und so mächtig und so, in, jetzt mal vom technischen Wissen her, keine Frage, großartig. Und ich muss ja auch immer wieder selbst, bin ich überrascht, was man mit der Technik machen kann. Und ich will auch nicht als Verhinderer von technischem Fortschritt angesehen werden, was man machen kann, medizinisch und also eigentlich auf fast allen Gebieten. Nur man muss eben in all diesen Dingen hinterfragen, was ist gut und richtig und was ist also fast zerstörerisch.
Ja.
Und genau da sind, an diesem Punkt sind wir jetzt in einer Größenordnung, die ja, also schon, man sieht es ja, was da die Tech-Unternehmen, die ja gerade zu unbeschreiblichen Reichtümern gekommen sind. Und so soll es weitergehen. Und so, also so, ich fürchte, dass Amerika jetzt so ausgerichtet ist, dass das Ganze noch intensiver betrieben wird und noch stärker versucht wird, noch immer mehr an sich zu reißen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass sich Europa nicht nur mit dieser KI-Richtlinie, die KI-Richtlinie ist ja mal ein guter Gedanke gewesen, aber das ist viel, viel zu wenig gemacht werden muss. Etwas ganz Grundsätzliches, nämlich, dass die nicht solche Monopole, nicht solche Macht bekommen dürfen.
Um sich abzugrenzen, um wirklich effektiven Schutz zu erreichen.
Ja.
Ja, der Datenschutz oder auch letztendlich auch andere.
Und deshalb ist der Datenschutz, wenn ich das mal unterbreche,
bitte,
umso wichtiger. Und deshalb ist auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung ist umso wichtiger, weil nämlich genau darin, es scheint so, als sei es überholt, weil ja das Bundesverfassungsgericht die Vernetzung damit in Frage stellt und sagt, Vernetzung, das ist das eigentliche Überwachungssystem. Hm. Aber durch das sogenannte Registerreformierungsgesetz 2021 ist das Ganze ja in Frage gestellt worden, die Vernetzung. Im Gegenteil, da wird die Vernetzung aufgehoben, damit man nur noch eine Identifikationsnummer hat, an der dort sozusagen die gesamten Daten Persönlichkeitsrechte abzurufen sind. Hm. Das ist ein Thema, das ist ausgesprochen schwierig. Auch da ist ganz schwierig ranzukommen. Das Gesetz ist so gemacht worden. Es ist verkündet worden, aber dieser Teil ist nicht in Kraft gesetzt worden. Das soll erst in Kraft gesetzt werden, wenn die Meldung aus dem Innenministerium kommt, dass nunmehr alle Verwaltungszweige bereit sind, digital so weit hergerichtet sind, dass sie miteinander kommunizieren können. Naja, und da sieht man ja, was da heute ist. Das ist noch lange nicht so weit und das wird auch noch weiter so gehen und so schwimmt eben alles.
Die Argumentation ist aber wie so häufig auch hier, dass es ja einfacher, bequemer, leichter für die Bürgerinnen und Bürger werden soll. dieser Aspekt kann ja durchaus auch richtig sein. Also,
ja.
Das heißt ja aber noch nicht, dass man nicht trotzdem die kritischen Fragen stellen muss,
ja,
zu welchem
das
Preis.
Ja, und sieht, wie man es anders machen könnte, was man für, weiß ich, für Zwischenschritte einziehen kann, um das eben zu verhindern, dass das so genommen wird und gemacht wird, ja.
Erstaunlich ist aber gerade, dieses Beispiel zeigt, also es gibt ja durchaus Themen wie zum Beispiel jetzt KI, das erregt ja die Gemüter durchaus.
Ja.
Also und die Leute diskutieren.
Zu Recht,
ja.
Und zwar im Guten wie im Schlechten.
Ja. Aber gerade das Zusammenführen der Register und eben auch dieser Digitalisierung, eben der Verwaltung. Also ich nehme kaum eine öffentliche Diskussion dazu wahr. Also bin ich ja nun in dieser Datenschutzblase. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Aber so, es ist nicht so ein Aufschrei des Empörens irgendwo zu vernehmen. Und ich glaube nicht nur, weil es schwer zu fassen ist oder weil es noch nicht umgesetzt ist. Ich meine, es ist ja dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, sondern ich glaube, es findet einfach keine Auseinandersetzung damit.
Naja,
nicht in dem
also
Maßstab.
Ich würde meinen, also die Tendenz geht ja auch dahin, das fing ja schon an mit dem Buch von Professor Kaspar, dass man nicht was bezahlen muss für das Benutzung, sondern dass man sogar entsprechend etwas bezahlt bekommt, wenn man die Daten abgibt. Und dieser Gedanke, den finde ich nach wie vor besonders reizvoll und ich könnte mir vorstellen, dass wenn in dem Augenblick, in dem die Bürger dafür, dass sie ihre Daten abgeben, was bezahlt bekommen, dass sie dann plötzlich ein anderes Bewusstsein dafür bekommen, als
ja, wahrscheinlich.
Dass sie haben noch nicht begriffen, dass all diese großen Konzerne von dem groß geworden sind, was sie bei uns allen aufgelesen haben und genommen haben und ihrerseits sozusagen in ihr Geschäftsmodell eingestellt und ja verbunden haben. Jetzt ist es so, dass sie sich wechselseitig Konkurrenz machen, aber sehr bescheiden. Im Grunde genommen ist es ein großes Oligopol.
Ein bisschen in die Zukunft gerichtet, zumal, also auch aus ganz persönlichem Interesse, ich habe den Eindruck, dass gerade jüngere Menschen in einer Normalität dieses Daten-Daten-Daten-Wahnsinns letztendlich aufwachsen. Wenn Sie jüngere Menschen einen Rat geben könnten, also wie sie mit dem Thema umgehen und auch sich auch schützen können und welche Themen einfach hier sie im Auge behalten müssten, was würden Sie raten?
Also das ist ja sehr schwierig. Und zwar ist es deshalb so schwierig, weil die Techniken so schwierig sind. Also ich habe beispielsweise auch meine Mühe, technisch mitzukommen mit dem, was ich sozusagen rechtlich betrachte.
Ja.
Da gebe ich mir ja große Mühe, aber da werde ich niemals den richtigen Informatikern, bin ich da gar nicht gewachsen. Und wenn ich dann vor so einem Apparat sitze und der funktioniert auf einmal nicht mehr, mir ist jetzt auch klar, warum ich an manchen Stellen gar nicht mehr wieder rauskomme aus dem Programm. Das weiß ich jetzt seit diesem Buch, weil die mich nicht rauslassen wollen, damit ich ordentlich lange drin bleibe, damit das ordentlich Geld gibt.
So ist das.
Für die Betreffenden.
Ja.
Also ich weiß nicht, jedenfalls, man soll es auch nicht so aufgeregt, denn erstmal sollen sie die Grundtechniken lernen. Das halte ich schon mal für ganz wichtig, dass auch schon in der Schule, also es ist überhaupt jeder erstmal die Grundtechniken und damit auch die Gefahren sieht. Und in dem Augenblick, in dem ich die Gefahren sehe und nach Möglichkeit muss man auch ein paar Negativerlebnisse hinter sich haben, damit man die auch begreift und damit die auch wirklich wirken. Aber wenn man das erlebt hat und sieht, wie es geht, dann ist das schon mal ein Erfolg. Und nicht einfach nur gläubig zu sagen, wie schön, dass ich auf diese Weise weiß ich, was jetzt es so erleichtert habe. Ist ja auch fantastisch, wenn ich, weiß ich, 500 Leute einladen will und ich mache das nur mit einem Klick.
Ja, es ist einfach.
Toll. Und so gibt es ja ganz vieles. Und das, was jetzt etwa auch im medizinischen Bereich erfolgt, ist großartig. Und das sollen wir auch auf gar keinen Fall abblocken.
Nein.
Nur auch da ist natürlich die Möglichkeit, ob ich das anonymisiere oder ob ich das persönlich mache.
Ja.
Da diese ganze Krebstechnik ja heute darauf beruht, dass man das möglichst auf den einzelnen Fall zustellt, ist natürlich die Gefahr, dass das nicht anonymisiert wird. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, wenn man weiß, dass der eigene Fall dazu beitragen kann, wie vielen anderen zu helfen und das ins Bewusstsein gesetzt wird, dann werden auch so und so viele zustimmen.
Also ich glaube, dass die technische Auseinandersetzung auch der nachfolgenden Generation sogar noch wichtiger ist, weil viele der Technologien, die ja nachfolgende Generationen zur Verfügung bekommen, auf der einen Seite so wunderbar intuitiv sind und es leicht machen, sie zu nutzen. Auf der anderen Seite das aber auch dazu führt, dass man sich teilweise nicht mal damit auseinandersetzen muss, wenn man nicht möchte, ja, weil es ja einfach funktioniert. Mit kleinen,
man ist ja
Bildchen
ausgeschlossen, wenn man das nicht elektronisch bestellt, dann ist man weg.
Ja.
Interessant ist ja auch, Prantl hat ja vor kurzem einen Aufsatz in der Süddeutschen, eine Anmerkung in der Süddeutschen geschrieben, der sagt, dass man, dass jeder das Recht jedes Menschen, jedes Bürgers auf analoges Leben gestatten muss.
Ja.
Und ich finde auch, Menschsein, jedenfalls wenn man sich Menschen so stellt mit der Menschenwürde, wie wir sie uns vorstellen und wie wir sie jedenfalls abendländisch entwickelt haben, da gehört es dazu, dass ich selbst bestimmen können muss,
ja,
was ich mache, ob ich das digital machen will oder ob ich das analog machen will, ob ich einen Brief schreiben will, handschriftlich, oder ob beides muss ja nebeneinander möglich sein. Aber ganz besonders jetzt in der Übergangszeit, weil ich glaube, dass ein ganz großer Teil unserer Bevölkerung damit überfordert ist, mit den neuen Techniken zurechtzukommen.
Ja, und vor allen Dingen auch sicher zurechtzukommen. In
ja
einer, also die eine Sache ist, an den Punkt zu kommen, es verwenden zu können, grundsätzlich.
Ja.
Das ist ja erstmal schon mal gut, denn auch das ist im Teil verschlossen. Aber auch wenn man das kann, es so verwenden zu können, dass man die Risiken auch wirklich informiert für sich eben einschätzen kann, um dann wirklich auch Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und in denen ich verstehe, was ich eigentlich gerade entscheide und was ich gerade mache. Und das fordert ganz viele heraus. Ich kenne, und das ist nicht nur, das ist nicht eine Alters- oder Generationenfrage, kenne viele Personen in meinem Alter, die nicht in der Lage sind, wirklich in einer Weise ihre Technik so zu bedienen, dass es so sicher ist oder so eben läuft, wie sie es gerne hätten. Immer wieder. Und gut, ich bin jetzt noch, so jung bin ich auch nicht mehr, aber ich fühle mich noch sehr jugendlich.
Ja.
Mit all den jetzt Erfahrungen, ich muss das einfach fragen, weil nun machen wir einen Datenschutz-Podcast. Wenn Ihnen jemand gesagt hätte, weiß ich nicht, ich gehe mal einfach 20 Jahre oder 30 Jahre zurück, dass es Formate gibt wie diesen Podcast, der sich nur mit Datenschutz beschäftigt. Haben Sie das gedacht?
Nein, ich mache das ja auch nur noch. Ich mache ja also gut Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht, das kann man gar nicht abschalten. Aber ansonsten mache ich jetzt nichts anderes als Datenschutz und KI.
Ja, man könnte fast glauben, es war eine ganz natürliche Entwicklung. Robert, ich freue mich sehr, dass Sie heute unsere Gästin waren und ich könnte Ihnen noch ganz viele Fragen stellen, aber vielleicht muss ich mir die aufheben und wir reden vielleicht ein weiteres Mal. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen.
Mal sehen, wie sich das entwickelt, ja.
Schauen wir mal gemeinsam.
Ja, gucken wir mal.
Und bleiben wir weiter neugierig. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gern den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt den Podcast gern auch weiter an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt also spannend. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ulle Wohlers. Für mehr Informationen zum Datenschutz schaut gern auf unserem Blog vorbei unter www.doktor-datenschutz.de. Und heute eine besondere Empfehlung, auch nochmal für unsere Shownotes, um unsere wunderbare Gästin vielleicht noch mehr kennenzulernen, verlinken wir euch ganz, ganz viel, auch weitere Interviews und Informationen, selbstverständlich das Volkszählungsurteil und alles, was ihr darüber wissen müsst. Und dann möchte ich an dieser Stelle nochmal herzlich Dankeschön sagen. Danke, dass Sie unser Gast waren heute.
Ja, es war mir auch eine Freude.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.